seinen Vortrag und danken dir für deine Gnade und deine Liebe und die Gemeinschaft, dass wir hier sein dürfen. Dir sei Lob und Ehre. Amen.
Amen. Ja, liebe Brüder, ich bin sehr dankbar, hier vor euch stehen zu dürfen und danke auch erst einmal für das Vertrauen, dass ihr mich dazu auch angefragt habt. Zuallererst möchte ich aber auch noch, im Englischen sagt man Credit geben, weil ich habe, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, mich an einiges erinnert, was ich schon gelesen hatte und hier aus dem Buch The Peacemaker von Ken Sande. Da sind einige Punkte raus, also wer da noch weiter Interesse hat, das hat mir jedenfalls auch sehr geholfen, fand ich sehr, sehr gut und von daher möchte ich da einiges mit euch teilen. Ein paar Dinge haben wir in den letzten Tagen schon gehört, denn wir sind ja schon ein bisschen unterwegs mit dem Schiff Freiheit in Christus, haben schon einiges über Freiheit gehört. Waren es jetzt Freiheitskämpfer oder Terroristen? Auch das haben wir einige Male schon, je nach Standpunkt, haben wir darüber nachgedacht. Ja, beim Thema Freiheit, ich hatte kürzlich dann auch in meiner Familie das Thema angebracht und gefragt, ja, was kommt euch denn dabei in den Sinn, Freiheit zu vergeben? Das ist ja immer dann spannend, auch mit Kindern. Gut, unsere sind jetzt 18, ist Rebecca, Johannes 16, unsere kleine Paula ist 10. Und dann kam von Johannes, das war sehr schön, Freiheit, keine Freiheit auch ohne Einschränkung. Und das klang mir eigentlich auch schon an. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, auch Freiheit, dann ist ja die Frage Freiheit, wovon? Und die meisten normalen Menschen würden wahrscheinlich daran denken an, naja, frei von Unterdrückung, Sklaverei, Fremdbestimmung. Oder es fallen einem vielleicht Worte ein wie Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit. Und dann kann ich die Kunst machen, die ich will, ich kann meine Meinung kundtun, wie ich will. Und ich fand das sehr schön, gestern Abend hat das Freddy auch genau auf den Punkt gebracht, letztendlich der Mensch kann nicht wirklich frei sein, weil er eben auch nicht dafür geschaffen ist. Und der moderne Mensch sucht aber verzweifelt nach Freiheit und weiß eigentlich gar nicht, wovon. Und auch das hatten wir dann auch schon gehört, Römer Kapitel 6, entweder also irgendjemandem machen wir uns zum Sklaven. Irgendjemandem. Uns selbst, was letztendlich heißt, der Sünde. Oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Gottes. Und wenn wir dann über Freiheit wovon nachdenken, dann ist eben das Nächste, Freiheit wozu? Und da hatten wir heute Morgen durch Christophs Vortrag ja auch schon die Einführung dahin, nämlich der Umgang mit Freiheit, Freiheit wozu. Da habe ich dann einen interessanten Artikel dazu auch gelesen, mit kulturellem Hintergrund, das waren genau diese Stichworte, Freiheit wovon, Freiheit wozu. Und dann so als Fazit dachte ich, oh, was kommt dann jetzt? Und dann hat der Autor so nett hin und her geschrieben, und dass man halt ein gutes Leben führen kann. Ja, das lässt dann auch eine Riesenbandbreite, was ist dann wieder ein gutes Leben? Und ich denke, wir können die Frage beantworten. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es in Überfluss haben. Volle Genüge. Das ist eigentlich Freiheit. Wozu? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, Freiheit zu vergeben, dann ist es wie mit so vielen Themen, je je mehr oder wenn ich überhaupt erst anfange, darüber nachzudenken, dann merke ich so nach kurzer Zeit, oh, wie viel ich eigentlich noch darüber nachdenken müsste und wie viel dann noch dahinter steckt. Ich habe dann über Fragen auch nachgedacht, ja, was gibt es denn überhaupt zu vergeben? Und wem sollte ich vergeben? Oder was hält mich davon ab, zu vergeben? Der wichtigste Punkt heute Nachmittag ist unsere Blickrichtung, unser Standpunkt, unsere Perspektive. Also von wo aus betrachte ich eigentlich die Person, der ich vergeben kann oder soll oder möchte? Wie betrachte ich diese Person? Wie sehe ich sie eigentlich? Und wie sehe ich mich? Wenn ich meine, ich muss jemandem vergeben, dann hat das vielleicht jeder schon erlebt. Man fühlt sich in der Opferrolle, mir wurde auch Unrecht getan. Und ich weiß auf jeden Fall, ich bin im Recht. Und naja, aber wie ist dann, wie sehe ich und wie beurteile ich dann wirklich so den Tatbestand? Und was ist meine Motivation zu vergeben? Oder was ist meine Motivation, nicht zu vergeben? Und was ist mit der Perspektive des Empfängers von Vergebung, wenn ich eben um Vergebung bitten muss? Und je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir auch, dass das in der Praxis, in der Realität schwierig ist. Jedenfalls nicht so einfach. Ja, wir sind doch frei zu vergeben, wir sollen vergeben. Oh, ist doch alles ganz easy. Und so ist jetzt das Ziel dieser Rede, uns zum Nachdenken zu bringen über unseren persönlichen Umgang mit Vergebung. Damit wir besser erkennen können, wann Vergebung notwendig ist. Und damit wir auch aus der richtigen Motivation vergeben können. Und auch Wege finden, um die Praxisprobleme lösen zu können. Oder mit anderen Worten, damit wir die Freiheit finden, zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns drei Punkte anschauen. Der erste Punkt ist Vergebung, Gottes Wille für uns. Vergebung, Gottes Wille für uns. Und der zweite Punkt, wann und wie sollte ich vergeben? Und drittens dann Probleme in der Praxis mit der Freiheit. Kommen wir zum ersten Punkt. Vergebung, Gottes Wille für uns. Den Christen wurde mehr vergeben als allen anderen Menschen auf der Welt. Den Christen wurde mehr vergeben als allen anderen Menschen auf der Welt. Als ich das erste Mal gelesen habe, war, glaube ich, meine erste Reaktion, Moment, aber da sind doch die Leute, die viel mehr Schuld und so weiter, aber ich habe gar nicht richtig gelesen. Denn das mag durchaus sein, dass es Menschen gibt, die noch mehr Schuld haben als ich. Aber wenn sie ohne Gott gehen, wenn sie nicht in Christus sind, dann ist ihnen nicht vergeben. Und wenn ich in Christus bin, dann ist mir meine Schuld vergeben. Und sollten wir da dann nicht auch die Menschen sein, die selbst am meisten vergeben? Denen es am leichtesten fällt, zu vergeben? Aber das ist gar nicht immer so einfach. Finde ich zumindest. Aber vielleicht geht euch das anders. Ich habe das jedenfalls schon selbst erlebt, dass ich nicht die Vergebung praktiziert habe, die, denke ich, biblisch ist. Oder die mir auch hilft, zu heilen und mit Verletzungen umzugehen, die ich vielleicht selber erlitten habe oder die ich eben auch anderen zugefügt habe. Ja, wir lesen in Matthäus 6, dass wir ja Gott bitten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. beten wir. Aber praktiziere ich das auch? Habt ihr schon mal eine Aussage gehört wie, ja, also ich hab ihm vergeben, aber ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben? Was würde passieren, wenn ich jetzt Gott gerade mein Herz ausgeschüttet habe und wieder um Vergebung gebeten habe für all das, was ich getan habe? Und Gott sagt zu mir, Rüdiger, okay, dieses eine Mal noch, aber ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich glaube, ich würde mich nicht so fühlen, dass Gott mir wirklich von Herzen vergeben hat. Und so ist es natürlich so, dass wir als Christen den direkten Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und unserer Vergebung eben nicht übersehen können. Matthäus 6, 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und Paulus hat ja auch ermahnt, an verschiedensten Stellen. Epheser 4, 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und an die Kolosser schreibt er, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Oder am Ende vom Gleichnis des unbarmherzigen Knechtes, von Herzen vergeben. Von Herzen vergeben. Gott hat uns einen sehr, sehr hohen Standard mitgegeben, vorgegeben, dem wir folgen sollen. Aber Gott hat uns eben auch die Gnade und die Wegweisung gegeben, dass das möglich ist, damit wir seinem Beispiel folgen. Er hat doch seinen Kindern Gnade gegeben. Er hat uns gegeben, was wir nicht verdient haben. Und er hat uns Barmherzigkeit gezeigt, dass er uns eben nicht gibt, was wir verdient haben. Um Barmherzigkeit richtig zu verstehen, hilft es auch zu überlegen, über ein paar Dinge nachzudenken, was Vergebung eben nicht ist. Und Vergeben ist zum Beispiel nicht gleichbedeutend mit Vergessen. Was ist Vergessen? Vergessen ist ein passiver Prozess, bei dem einfach eine Erinnerung über die Zeit verblasst. Das ist Vergessen. Aber Vergeben ist eben ein aktiver Prozess. Das ist ein Schritt, den ich tue. Das ist eine Entscheidung. Eine bewusste Wahl, eine Richtung, für die ich mich entscheide. Und wenn Gott zum Beispiel sagt, dass er an Sünden nicht mehr denkt, an verschiedenen Stellen lesen wir das, in Jesaja 43, 25 zum Beispiel, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Dann bedeutet das nicht, dass Gott sich nicht mehr daran erinnern kann. Aber er hält es uns nicht mehr vor, er denkt nicht mehr darüber nach. Und ebenso sollten wir handeln. Mein Sohn Johannes hatte vor wenigen Wochen einen kleinen Fahrradunfall, nichts Schlimmes passiert, so Schürfwunden und so Verschiedenes, auch ein bisschen größere Schürfwunde und behandelt man ja mit Jod, ein bisschen Verband war sogar notwendig. Und es ist auch wunderbar zu sehen, wie dann so eine Wunde zuheilt und sich der Schorf bildet. Naja, und was ist, wenn der Schorf dann so, wenn es so langsam anfängt zu heilen, dann ist das auch ganz klasse, so an dem Schorf so ein bisschen zu poolen. Und das ist so, ist ja ganz faszinierend. Und was passiert, wenn man ganz viel poolt? Und den Schorf dann irgendwie, ja, zu früh abreißt. Und darunter ist noch gar nicht ganz zugeheilt. Ja, es heilt dann wieder ein neuer Schorf. Und wenn man es oft genug macht, dann wird die Narbe auch richtig groß. Dann hat man da ein bisschen länger was von. Aber wenn ich die Wunde in Ruhe lasse, dann ist am Ende vielleicht gar keine Narbe da oder nur eine ganz kleine. Und so ein ganz klein bisschen ist das auch, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, Moment, da hat uns doch jemand, da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie verletzt ich auch bin, nicht wahr? Also das ist schon mal, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und vergeben, ein bisschen ist das eben wie vergeben, das ist hilfreich, das ist wie, ich kratze jetzt nicht am Schorf. Ich vergebe jetzt und denke nicht mehr darüber nach. Und dann gebe ich eben die Chance auch zu heilen. Es sind ganz viele Aspekte dabei, also nicht vorschnell jetzt vielleicht überlegen, es sind so viele Aspekte, aber vergeben ist eben nicht vergessen. Und vergeben ist auch kein, ist schon in Ordnung. Da kommt jemand zu dir und will sich vielleicht entschuldigen oder du gehst irgendwo hin und dann, schon okay. Nee, das ist gerade nicht okay. Ist schon in Ordnung, das impliziert letztendlich, so was du gemacht hast, ist nicht wirklich falsch. War auch nicht so schlimm, war nicht wirklich Sünde, also wir müssen noch nichts vergeben. Teilweise ist es so, als wenn wir Angst hätten, ich könnte, da kommt jemand und bittet um Vergebung. Nee. So ähnlich wie wir das manchmal erleben, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Du weißt von jemandem, sollen wir für dich beten? Nee, so schlimm ist es nicht. Vergeben ist eigentlich das Gegenteil von schon in Ordnung. Denn die bloße Tatsache, dass Vergebung notwendig ist und gewährt wird, zeigt eben, dass jemand was Falsches gemacht hat. Und Vergebung sagt, wir wissen beide, da ist etwas dazwischen uns. Aber weil Gott mir vergeben hat, vergebe ich auch dir. Und weil Vergebung eben auch ehrlich mit Sünde umgeht, bringt Vergebung eine Freiheit, die kann kein ist schon in Ordnung jemals bringen. Denn wenn wir mal erlebt haben, wie das ist, jetzt gerade auch mit Kindern, wie wir so ein bereinigendes Gewitter, du sprichst etwas, du bittest um Vergebung und die wird dir zuteil. Und dann ist das erledigt. Das ist so wunderbar. Und Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es sind natürlich Gefühle mit dabei. Sogar bei uns Männern, nicht wahr? Vielleicht nicht die gleichen Gefühle wie bei den Frauen. Aber in unserem Stolz und unserer Eitelkeit verletzt zu sein, das ist etwas, was, da kann ich schon ein Liedchen zu singen. Aber mein Umgang damit, das verändert auch meine Gefühle. Aber diese Entscheidung zu treffen, ist eben auch keine leichte. Wenn wir uns diese kleine Geschichte an, eine Frau geht zur Eheberatung und antwortet auf die Frage, was ihr größtes Problem sei. Jedes Mal, wenn wir uns streiten, wird mein Mann historisch. Sie meinen bestimmt hysterisch, oder? Nein. Ich meine ganz genau, was ich gesagt habe. Mein Mann merkt sich ganz genau jedes Detail, was ich falsch gemacht habe. Und wann immer wir uns streiten, bekomme ich eine Geschichtsstunde über alle meine Vergehen. Und das ist tragisch, wann immer sich eine Geschichte so oder so ähnlich darstellt. Aber ist es nicht manchmal so? Haben wir nicht auch unser kleines Büchlein, wo wir uns notieren, gedanklich, letztes Jahr im März, da hat, und im Mai, und zu gegebener Zeit, kann man das zücken und daran erinnern. Ja, viele Menschen zerstören wichtige Beziehungen durch dieses Buchführen über Vergehen. Aber das ist eben, weil sie nie gelernt haben, was es heißt, richtig zu vergeben. Sie berauben sich der Freiheit und des Friedens, was die Vergebung uns bringt. Das Wort Vergeben, was wir in der Bibel lesen, ist ja übersetzt und hat eigentlich verschiedene Bedeutungen. Eine Bedeutung ist zum Beispiel eben die andere Person frei zu sprechen, die Schuld zu erlassen, wie beim unbarmherzigen Knecht. Oder ein anderes bedeutet und beinhaltet, jemanden zu beschenken, unverdient aus freien Stücken. Wie zum Beispiel bei dem Schuldner mit den 500 Denar und 50 Denar. Welcher hat jetzt mehr geliebt? Und das hat eben auch zur Folge, dass Vergeben eine teure Angelegenheit werden kann. Denn jemanden vollkommen zu vergeben, bedeutet in der Konsequenz auch nichts weiter zu fordern. Und das würden wir manchmal gerne, nicht wahr? Wenn uns jemand verletzt hat, eine richtig vernünftige Entschuldigung. Und dass er auch weiß, wie sehr er uns verletzt hat. Tja. Aber die teure Angelegenheit, ist das nicht genau, was Jesus auf Golgatha für uns vollbracht hat? Er hat unsere Vergebung erkauft, indem er die volle Strafe auf sich geladen hat. Er hat das alles vollbracht, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. 1. Petrus 2, 24 und 25. Und das sollte für uns die größte Motivation sein, um anderen auch ihre Strafe zu erlassen. Und diese Trennung von Gott, über die haben wir auch schon gehört, Gott hebt sie auf, wenn wir umkehren, und er sagt, ich werde ihre Schuld vergeben, an ihre Sünde nicht mehr denken. Und Gott reißt durch die Vergebung die Mauern ein, die uns getrennt haben. Und wenn wir dann anderen vergeben, dann könnten wir das so tun, ich fand das sehr hilfreich, dass es eigentlich vier Versprechen sind, die wir abgeben. Das erste Versprechen ist, wenn ich jemandem vergebe, ich werde über diesen Vorfall nicht mehr nachdenken. Das ist, ich werde jetzt nicht mehr an dem Schorf kratzen, sondern ich lasse es jetzt heilen. Ich habe vergeben, ich werde da nicht mehr drüber nachdenken. Und das zweite, ich werde diesen Vorfall nicht mehr gegen dich aufbringen. Also so irgendwann in der Zukunft, so als was man alles schon gemacht hat. Und das dritte, ich werde mit anderen nicht mehr darüber sprechen. Und das vierte, ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt. Und wenn ich diese Versprechen abgebe, dann reiße ich auch die Mauern ein, die zwischen mir und der anderen Person stehen. Und die Mauern, das kann eben Zorn und Ärger und Hass, das kann so vieles sein. Und das ist eben genau das, was Gott für uns getan hat und was unser Vorbild sein sollte. Entscheidend bei all dem ist eben unsere Perspektive. Es ist klar, dass auch in der Psychologie und in allen anderen Bereichen Menschen das auch erkannt haben, wie wichtig das ist, loszulassen. Und für die Heilung ist das notwendig, loszulassen. Das ist auch gar kein Wunder, dass sie das entdeckt haben. Was liegt denn all diesen Gedanken zugrunde? So wie Gott uns geschaffen hat. Wir sind einfach Geschöpfe, die auch Beziehung brauchen. Er hat uns so geschaffen mit unseren Gefühlen und Gedanken, und letztendlich ist ja unsere Beziehung zu ihm auch die Grundlage für alle anderen Beziehungen. Und wenn ich mit Gott versöhnt bin, dann hat das eben auch Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Wenn ich meine Trennung bereut habe, ich habe mich geändert, Gott konnte mir vergeben und hat mir vergeben, unsere Beziehung ist intakt. Das ist, wenn wirklich Freiheit entsteht. Und das ist doch noch viel mehr. Freiheit von der Sklaverei der Sünde, Sohnschaft. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn ich mir das wirklich vor Augen führe, Gott hat mir alle meine Schuld vergeben. Ein Kind Gottes. Dann brauchen wir über das Thema Freiheit jetzt nämlich gar nicht weiter zu reden. Wir könnten natürlich auch darüber diskutieren, ob Christen denn wirklich frei sind zu vergeben. Es ist doch ein klares Gebot. Wenn dann, da beißt die Maus keinen Faden ab. Bist du ein Christ, dann musst du vergeben. Das ist ein Gebot. Ist das Freiheit? Ja, das ist die Freiheit, die man nur verstehen kann, wenn wir entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit sind. Aber wenn ich diese Freiheit, die Christus für mich am Kreuz erkauft hat, dass er sein Blut hingegeben hat, er hat sich ganz hingegeben, wie könnte ich dann noch diese Vergebung anderen vorenthalten? Da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Wenn ich das verstanden habe. Das bringt es zu Punkt Nummer 2, wann und wie sollte ich vergeben? Und natürlich sollte idealerweise die Umkehr der Vergebung vorangehen. Wenn ein Bruder sündigt, wenn er es bereut, dann vergib ihm. Und dann gibt es auch die vielen kleinen Vergehen, wo der andere vielleicht gar nicht gemerkt hat, er hat mich verletzt. Da ist auch die Frage, ist da Vergebung notwendig? Und da gibt es ganz vieles, da können wir drüber wegsehen. Gar keine Frage. Aber wenn eben etwas zu ernst ist, darüber hinwegzugehen, und du merkst, da ist etwas gewesen, das muss ich ansprechen. Wie gehe ich dann damit um, wenn die andere Person auch keine Reue zeigt, geschweige denn Umkehr? Und der normale Weg ist ja weiter auch von dem Kontrahenten, von dem anderen Umkehr und Reue zu fordern. Also die andere Person, die soll schon wissen, wie sehr mich das verletzt hat. Ist es manchmal nicht so? Und dann suhlt man sich da drin und denkt nochmal drüber nach und spricht nochmal mit jemandem und nochmal jemand anderem. Genau, das war unglaublich, wie das passieren konnte. Und hier kommt trotzdem wieder die Freiheit ins Spiel, über die wir ständig reden. Wir sind frei zu vergeben. Wie vergibt mir denn Gott? Jeden Tag wieder. Ist das nicht unglaublich? Haben wir nicht die Statistik dann gehört, wie war es 30 Mal in der Stunde? Wenn wir und wie schwer fällt es mir dann manchmal? Einfach nur so ein kleines Gekränktsein, da sagt jemand etwas und ich fühle mich gekränkt. Ich bin erstaunt und manchmal erschrocken, wie schwierig das ist, wie schwierig mir das fällt, sachlich über etwas nachzudenken und mir klarzumachen, hör mal, das war kein Verletztsein, du bist in deiner Eitelkeit irgendwie gekränkt, das ist erschreckend. Aber wenn uns jemand verletzt hat, dann ist eben diese Versprechen letztendlich, das kann man als einen Prozess in zwei Schritten beschreiben. Und der erste Schritt beinhaltet eben eine Vergebung ohne Bedingungen. Weil es kann ja durchaus sein, dass die andere Person, die weiß das nicht, vielleicht ist sie auch schon tot, mancher erlebt beim Rückblick in seine Familiengeschichte, da waren so viele Dinge, die habe ich meinen Eltern zu vergeben oder. Aber es ist schon längst zu spät, die Eltern sind tot. Aber trotzdem ist es eben wichtig zu vergeben. Und das ist ein Versprechen gegenüber Gott. Ich vergebe das, ich will daran auch nicht mehr denken. Und das beinhaltet auch eine liebevolle und barmherzige Haltung einzunehmen gegenüber dieser Person. Denn was hat das mit Vergebung zu tun, wenn ich jetzt sage, ich vergebe dir, aber ich zeige dir die kalte Schulter, ich gucke dir nicht mehr an. Was hat das noch mit Vergebung zu tun? Also das ist das erste Versprechen, ich werde nicht mehr über diesen Vorfall nachdenken. Und diese Haltung, die wird mich vor Bitterkeit und Ablehnung beschützen. Auch wenn die andere Person nicht umkehrt, vielleicht nie umkehrt. Und der zweite Schritt, der ist eben abhängig davon, von der anderen Person, ob sie auch erkennt, ja, das stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich dich verletzt, da habe ich gesündigt, bitte vergib mir. Und dann können wir auch sagen, das ist super, ich bin sehr dankbar, dieser Vorfall ist bereinigt, ich werde nicht mehr den aufbringen, ich werde auch nicht mit anderen darüber sprechen, das soll nicht mehr zwischen uns stehen. Und wenn es einen ernsten Vorfall gegeben hat, dann kann ich diese Versprechen nicht vorher geben, weil wir wissen ja aus der Schrift, was wir eigentlich tun sollen, wenn wir einen Konflikt haben, dann geh, sprich mit ihm, nimm jemand anderen mit. Und wenn wir aber schon gesagt haben, wir reden mit niemandem mehr drüber, dann kann ich das gar nicht mehr tun. Und Gott hat uns diese Schritte ja vorgemacht. In Perfektion. Als Christus am Kreuz starb, nahm er eine Haltung der Vergebung ein, der Liebe und Barmherzigkeit. Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und an Pfingsten wurde Gottes Antwort auf Jesu Gebet auch offenbar. Tausende hörten die Predigt von Petrus, wurden ins Herz getroffen. Sie kehrten um und taten, was Gott von ihnen verlangte. Und sie wurden versöhnt mit Gott. Wenn wir über vieles nachdenken, dann kommt natürlich unser Gerechtigkeitssinn auch dazu, der uns sagt, Moment, aber was ist mit der Strafe, was ist mit den Konsequenzen? Das ist auch so interessant, ist das nicht interessant, dass wir auf der anderen Seite, auf der einen Seite bin ich dankbar, wenn Gott mir vergibt und denke mir, ja, es gibt doch keine Konsequenzen oder Gott nimmt das auch alles weg. Das ist dann, da ist meine Schuld, da gucke ich meine Schuld durch so ein Verkleinerungsglas an. Und dann ist da der Bruder oder die Schwester oder irgendjemand, der mich verletzt hat, und dann ist die Schuld ja so groß und die müssen aber auf jeden Fall auch bluten, genau. Ja, unser Gerechtigkeitssinn. Da ist manchmal mit meinem Gerechtigkeitssinn irgendwas nicht so in Ordnung. Vergebung nimmt nicht automatisch alle Folgen weg, die die Sünde mit sich bringt. Gott hat den Israeliten ihre Rebellion doch vergeben, aber durften alle ins gelobte Land? Wie war das mit David und seiner Sünde? Wurde vergeben, aber folgenlos? Nee. Aber das bedeutet ja nicht, dass Gott unbarmherzig ist. Gott ist so schnell dabei, die Strafe der Trennung von ihm aufzuheben, und das ist doch das Wesentliche, und nimmt oft viele Folgen der Sünde weg. Und wenn Gott nicht alles wegnimmt, dann dient das doch dazu, uns zu helfen, uns zu erziehen, uns zu belehren, damit wir nicht weiter sündigen. Und so sollten wir wie Gott wegnehmen, was uns voneinander getrennt hat. Und so mag das auch passend sein, der anderen Person einige Folgen zu ersparen. Und natürlich ergibt das auch nur Sinn, wenn eine Umkehr da ist. Gar keine Frage. Aber wenn die andere Person umkehrt, dann ist es meine Verantwortung, diese vier Versprechen, also dieses, ich finde das hilfreich, ja, man lässt es dann wirklich ruhen, man denkt nicht mehr drüber nach, das abzugeben, wirklich zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Bringt uns zu Punkt Nummer 3, gibt es denn Probleme in der Praxis damit, mit dieser Freiheit zu vergeben? Ja, ich denke ja. Also bei mir gibt es da Probleme, also mein Stolz kann mich auch abhalten. Ich habe doch gar keine Vergebung nötig, ich habe nichts falsch gemacht, wenn der Bruder, wenn die Schwester, wenn die so empfindlich ist. Oh, mei. Oder eigentlich möchte ich, dass die andere Person versteht, wie ich mich fühle. Und dann lässt man auch nicht locker und dann muss man das immer wieder aufbringen. Und Strafe muss sie ja auch haben. Und dann, wenn die andere Person ganz, ganz traurig ist, dann möchte ich auch ganz großmütig Gnade gewähren. Damit der Betreffende nicht etwas durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde, nicht wahr? Dann, oder in der Praxis ist dann die Frage, ja, wo beginnt die Sünde? Wo beginnt eigentlich, was damit endet, dass Vergebung nötig ist? Wo beginnt das? Und ab wann ist eine Schwelle überschritten? Und außerdem in der Praxis stellt sich oftmals das Problem, dass fast immer zwei dazugehören, sich zu streiten. Bin ich nicht fast immer auch mitschuldig? Zumindest mit einem kleinen Anteil? Und diese Erkenntnis kann mir helfen oder hilft mir auch nicht immer nur nach der Schuld des anderen zu suchen, um mich darauf zu stürzen, um vielleicht besser dazustehen dadurch. Oder mein Stolz sagt mir, er hat angefangen, ich habe recht. Von meiner Seite ist keine Entschuldigung notwendig. Nein, das darf nicht sein. Wie ernst nimmt denn Jesus das Thema Vergebung? Ein bisschen ernst? Ein bisschen mehr ernst? Jesus, von dem wir doch sagen, er ist unser Herr. Er ist unser König. Er ist unser Retter. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Jesus redet nicht mal von der Schuldfrage hier. Und wie oft trage ich etwas dazu bei, zu einer Situation? Tja, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretung vergebe. Wie schwer ist das? Das ist Markus 11, 25. Also das ist alles, das sagt Jesus. Und wie ich das bei mir selber oder auch bei anderen erlebe, ich sage, Jesus ist mein Herr, er ist mein König. Aber will ich ihm wirklich gehorchen? Oder habt ihr selbst schon mal so eine Sprüche gebraucht? Ich muss gestehen, vor zwar etwas längerer Zeit, aber solche Sprüche, wie sie in manchen Beziehungen öfter mal vorkommen, habe ich auch schon gebraucht. Da ist ein Problem, da ist eine Verletzung da und dann kommt vielleicht deine Frau zu dir oder dein Bruder oder wer auch immer. Da ist irgendetwas. Was ist denn los? Du weißt genau, was du gemacht hast. Nee, weiß ich nicht. Doch. Da muss man drüber nachdenken. Da musst du schon selbst drauf kommen. Oder auch gut, jetzt ist zu spät. Oder ich will nicht mehr drüber reden. Ja, aber sowas gibt es. Ich will da nicht mehr drüber reden. Ist alles gesagt. Ja, was gibt es da für Lösungsansätze? Was gibt es da für Überlegungen? Ein Punkt ist, die Umkehr sicherzustellen. Manchmal hilft es wirklich, es ist wichtig, dass die andere Person versteht, was passiert ist. Und ich bin dabei, etwas mehr dazu zu lernen. Zuzuhören, Fragen zu stellen, hilft dann jetzt auch mit zwei Teenagern noch im Hause, weil ich immer wieder feststelle, dass wenn ich die Hintergründe kenne, ich die Sachlage ganz anders beurteile. Und so ist das auch mit vielen Dingen. Dann gibt es natürlich auch ein Problem, wenn die andere Person tatsächlich sehr empfindlich ist, außerhalb eines durchschnittlichen Bereiches. Wie gehe ich ja nicht damit um? Es ist wichtig oder hilfreich, selbst eben sündhafte Einstellungen oder auch Erwartungen darüber nachzudenken und die zu vermeiden. Eben das zu wissen, dass das falsch ist, zu überlegen, ja, erst ein bisschen Strafe und Leiden und dann erwarte ich aber auch die Garantie, dass das nicht noch einmal passiert. Und da muss ich wieder an die Perspektive denken. Welche Garantie gebe ich denn eigentlich Gott, dass all das, was ich ihm gerade bekannt habe, nicht wieder passiert? Und ich diene einem Herrn, zu dem ich wiederkommen kann. Und ich denke mir manchmal, das kann auch nicht wahr sein. Kann Gott mir wirklich wieder vergeben? Und so spiegelt vielleicht manchmal, wie ich mit anderen umgehe, mein eigener Unglauben, mein eigenes mangelndes Vertrauen spiegelt das wieder. Vielleicht mein eigenes falsches Verständnis. Denn Vergebung beruht auf Umkehr und nicht auf Garantien. Auf Umkehr. Wenn dein Bruder umkehrt, dann sollst du ihm vergeben. 7-mal am Tag. Moment mal, 7-mal, ey. 3-mal ist Bremer Recht, sagt man in Bremen. Aber das mal wirklich durchzuspielen, wenn das 7-mal am Tag, ey, wer würde denn 7-mal am Tag, wenn dir, da kommt jemand und, nee, also spätestens beim 4. oder 5. Mal deine Umkehr, die ist bestimmt nicht richtig. Okay, das ist eine Übertreibung und so. Nein, Vergebung beruht auf Umkehr. Hilfreich, meinen Beitrag einzuschätzen zu dem Problem und nicht zu meinen, haha, ich bin ohne Schuld, ich werfe den ersten Stein. Oder eben auch zu überlegen, ist das vielleicht eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen? Ich habe eine Situation mit einem Bruder, da hat mich das Überlegen mit diesem Vortrag dazu gebracht, da nochmal drüber nachzudenken. Ich habe Kontakt jetzt wieder aufgenommen und versuche da ins Gespräch zu kommen und ich denke, ja, das ist eine Möglichkeit für Gott, sich zu verherrlichen. Weil ich von mir aus sehe eigentlich keine Chance, keine Möglichkeit. Aber so wie er Gott auch mein Herz verändert, kann er es bei jedem tun. Von daher versuche ich, auf Gott zu vertrauen. Dass wir uns eben an Gottes Vergebung erinnern. Immer. Jeden Tag wieder neu. Was uns doch dann auch dazu bringt, wenn es nicht so präsent ist, woran liegt denn das, darüber nachzudenken? Wieso ist mir das nicht so präsent? Und da gibt es natürlich das, was wir unseren Kindern noch versuchen beizubringen. Mit den schönen Kinderliedern. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, Gemeinschaft haben und. Alles notwendig. Und ein ganz guter Hinweis, finde ich, schlechte Gedanken durch gute ersetzen. Für den anderen zu beten, das Gute zu sehen, wie Gott den anderen, der mich vielleicht eben verletzt hat, wie er ihn auch gut gemacht hat und welche Gaben er ihm gegeben hat. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, liebenswert, wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Und eben nicht darin, sich zu suhlen, dieser eine Fehler, sondern das eben auch zu berücksichtigen und darauf zu fokussieren. Das Fazit, das Ziel war, uns zum Nachdenken zu bringen über unseren persönlichen Umgang mit Vergebung. Damit wir besser erkennen können, wann Vergebung notwendig ist, damit unsere Motivation richtig ist. Und wenn wir diese Freiheit geschmeckt haben, wenn wir wirklich in dieser Freiheit leben, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Und dass wir Wege finden, um eben diese Praxisprobleme mit Vergebung zu lösen. Möge Gott uns dabei helfen, anderen zu vergeben, wie er uns vergeben hat. Amen. Amen.
Vielen Dank, Rüdiger, für die wertvollen Anregungen, auch die praktischen Beispiele und deine ehrlichen, offenen Gedanken, die du mit uns geteilt hast.